Mikroplastik findet sich überall. Im Wasser, das wir trinken, im Fisch, den wir essen und auch in unserem Körper. Die klitzekleinen Partikel können sich in unseren Zellen einnisten und das könnte Krebserkrankungen Tür und Tor öffnen. Das sagt zumindest Lukas Kenner, Professor an der Med-Uni Wien und an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Welchen Effekt die Plastikteilchen auf unsere Gesundheit haben können und wie wir Mikroplastik vielleicht vermeiden können, erklärt er uns in dieser Folge von Ist das gesund? Mein Name ist Martina Marx und ich begrüße bei uns im Podcast eben Herrn Professor Lukas Kenner. Hallo.
Hallo.
Vor mir steht ein Glas Wasser aus der Leitung bei uns in der Redaktion in Graz. Wie viel Mikroplastik, würden Sie sagen, ist da drinnen?
Also Gott sei Dank ist in Leitungswasser in Österreich relativ wenig Mikroplastik. Ich kann es gar nicht genau sagen, weil ich es auch nicht jetzt weiß. Mm. Wir haben das auch nicht gemessen, aber wir wissen, dass einfach im Leitungswasser Gott sei Dank in Österreich zumindest es noch das ist, was am unbedenklichsten ist. Ich trinke auch immer Leitungswasser.
Okay.
Und habe immer Metallflaschen mit, die ich dann mit Leitungswasser auffülle, weil ich da mir ziemlich sicher sein kann, dass der Plastikeintrag sehr gering ist.
Mm. Worauf ich hinaus will mit der Frage ist ja natürlich, dass wir in vielen Medienberichten hören, immer wieder hören, dass Mikroplastik eigentlich in alle Bereiche unseres Lebens vorgedrungen ist. Aber bevor wir das jetzt diskutieren, würde ich gern den Begriff klären. Herr Professor Kenner, was ist Mikroplastik eigentlich genau?
Also Mikroplastik ist eine Größenangabe und zwar versteht man darunter alle Plastik. Partikel oder Teilchen, die kleiner als 5 mm sind und größer als ein Mikrometer, also ein Tausendstel Millimeter groß sind. Und alles, was kleiner als ein Mikrometer ist, bezeichnet man dann als Nanoplastik. Mhm. Das ist natürlich jetzt eine Definitionssache. Also wir reden ja so salopp einfach über Mikroplastik, damit man nicht ständig irgendwelche Größenangaben sozusagen in die Gespräche hinein vermischen, aber einfach nur, wenn man hört Nanoplastik, dann weiß man, das sind halt besonders kleine Teilchen, die halt kleiner sind, Tausendstel Millimeter sind.
Ja. Hm. Jetzt ist das Image von gemeinhin Mikroplastik ja nicht besonders gut und zuletzt gab es auch Verbote in der EU, vor allem wenn man an so Glitzer-Kosmetikartikel denkt. Was ist denn grundsätzlich so schlecht an Mikroplastik?
Naja, es ist ja so, dass wir das Plastik sozusagen in die Umwelt geben. Wir sagen immer, wir werfen etwas weg, aber es ist ja nicht wirklich, sondern es ist einfach nur nicht mehr sozusagen in unserer Umgebung und landet dann entweder in der Müllverbrennungsanlage, meistens wahrscheinlich, oder es landet einfach im Wald oder irgendwo in der Umgebung, wenn Leute das achtlos wegwerfen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass zum Beispiel in Zigarettenstummel auch sehr viel Mikroplastik drinnen ist. Also das dann in der Umwelt landet. Oder zum Beispiel auf Autoreifenabrieb ist etwas, was automatisch von Mikroplastik wird, wenn es abgefahren wird, ist auf der Straße zumindest eine atomare Schicht von Mikroplastik oder Nanoplastik vom Autoreifen drauf. Das ist auch ein sehr großer Eintrag, also von Mikroplastik. Und das sind sozusagen die Faktoren, die eigentlich, wo wir nicht genau wissen, wie groß die Partikel sind oder welche Form sie haben, weil die sozusagen nie wirklich getestet wurden von der Industrie. Die andere Sache ist die intentionalen Mikroplastikpartikel, die zum Beispiel in der Zahnpasta sind oder in Kosmetika sind, wie Sie schon erwähnt haben. Das sind die Partikel, die die Industrie produziert, damit sie eben als Mikroplastikpartikel Produkte verbessern oder verändern oder was auch immer. Und die sind ja relativ leicht zu kontrollieren, weil da kann man der Industrie sagen, bitte macht das nicht, dann machen sie es halt nicht mehr. Ja. Also das kann man leicht verbieten. Das sind aber nur 1% von dem Mikroplastik, was in der Umwelt ist. Also das ist das Unbedenklichste, weil eben das, also jetzt von der Kontrollierbarkeit unbedenklich, weil einfach wird das einfach mit der Regulation über Gesetze beeinflussen können. Das, was in der Umwelt, also die 99%, die wir dann im Meer sehen oder dann bei uns am Acker landen oder überall, also auf der Antarktis und in der Mount Everest wurden schon Plastikpartikel gemessen und gefunden und zwar in einer recht hohen Konzentration, die man ja nicht erwarten würde, einfach deswegen, weil diese Partikel so klein werden, dass sie wie Aerosole praktisch auf der ganzen Welt sich verteilen mit den Winden und mit den Meeresströmungen und so weiter. Ja.
Jetzt verteilen sich diese Partikel ja nicht nur in den Meeren und in den Winden. Nämlich wir nehmen ja auch bis zu 5 Gramm. Also da gab es mal vor ein paar Monaten so diese Headline, wir nehmen pro Monat das Gewicht einer Kreditkarte zu uns an Mikroplastik. Pro Woche, 5 Gramm. Ja. Was passiert damit im Körper? Wie viel quasi kommt aus unserem Körper wieder raus durch die normale Ausscheidung oder bleibt alles in uns?
Also nein, also es bleibt nicht alles in uns, aber das ist eine sehr gute Frage, weil diese Input-Output-Studie hat ja eigentlich noch niemand wirklich gemacht, weil wir wissen nicht genau, wie viel wir aufnehmen. Wir haben ja damals, wie wir begonnen haben am AKH, das ist jetzt schon 5 Jahre her fast, und das war sozusagen der Startpunkt für uns, dann uns damit auch auseinanderzusetzen, wie das Plastik in den Körper kommt. Und diese Studie, die haben wir jetzt noch nicht publiziert, aber wir haben dann gemeinsam mit dem DESI in Hamburg, da haben wir Plastikpartikel genommen, die bestimmte Metalle im Zentrum haben und von Plastik umhüllt sind. Und damit können wir dann nachweisen, wie das Plastik sozusagen in den Körper geht und wie viel Plastik ausgeschieden wird. Einfach eine Input-Output-Studie. Mhm. Und das haben wir mit Mäusen gemacht, einfach den Mäusen das gefüttert. Und dann sieht man einfach, wie im Darm das Mikroplastik, halt, wie das ausgeschieden wird und wie viel halt dann im Körper bleibt. Und ich glaube, der Großteil, kann man sagen, bei einem gesunden, zum Beispiel jetzt bei einer gesunden Maus, wird einfach ganz normal wieder ausgeschieden. Mhm. Allerdings sozusagen ändert sich das, wenn man eine Darmentzündung hat, dann wird auf einmal ein sehr großer Anteil oder schon prozentuell doch deutlich messbarer Anteil aufgenommen in den Körper. Hm. Was nicht heißt, dass nicht bei Gesunden, wir haben ja bei einer gesunden Maus auch gefunden, dass innerhalb von 2 Stunden schon Mikroplastik ins Hirn geht. Hm. Also es ist schon so, dass es wird schon ein Teil aufgenommen, ein kleiner Teil, und den man dann auch messen kann, ja. Und natürlich, wenn das jetzt jeden Tag ist, ist das natürlich, wir wissen nicht, wie schnell das wieder ausgeschieden wird, ob es überhaupt wieder ausgeschieden wird, das können wir jetzt noch nicht sagen, weil wir da einfach keine Möglichkeiten haben.
Das zu messen oder das nachzuweisen sozusagen.
Nachzuweisen, ja.
Genau. Jetzt haben Sie eben kürzlich in Ihrer Arbeit gezeigt, dass eben Mikroplastik bei der Zellteilung weitergegeben werden kann. Ich meine, das ist grundsätzlich ein sehr komplexer Vorgang, für Laien recht schwer zu erklären. Aber in weiterer Folge haben Sie auch gezeigt, dass eben womöglich die Entstehung von Metastasen bzw. Krebserkrankungen gefördert werden kann. Wie sehr muss ich mich denn sorgen, dass mich so ein Schicksal trifft?
Naja, das können wir jetzt noch nicht so sagen, weil wir einfach nicht wissen, ja, bei Menschen, wie die Aufnahme ist, wie viel Plastik aufgenommen wird in den Körper, gerade bei so Tumorerkrankungen. Wir haben einfach nur diese ersten Beobachtungen sozusagen jetzt publiziert, dass eben Tumorzellen Plastik aufnehmen können, dass es in den Zellen bleibt, dass es auch nach der Zellteilung in den Zellen bleibt und dass wir eben daher annehmen müssen, dass diese Zellen sehr lange auch Plastik sozusagen aufbewahren können. Und auch normalerweise Tumorzellen, ja, nehmen nichts auf beziehungsweise behalten nichts, was ihnen nichts hilft, sozusagen zu proliferieren oder sich eventuell weiter im Körper auszubreiten. Mhm. Ja. Und das ist etwas, was uns schon besorgt, ja, weil normalerweise Tumorzellen ja Plastik auch wieder abgeben könnten, wenn sie jetzt sagen, okay, das
würde
ist ein evolutionärer Prozess, ja, und die Tumorzellen, die sozusagen keinen Wachstumsvorteil haben, die sterben dann einfach ab, ja, und Tumorzellen, die aggressiver sind, die breiten sich dann aus, ja. Das ist einfach schon ein total, also Tumorzellen sind an sich Zellen, die destruktiv sind, und sie verhalten sich nicht konstruktiv wie normale Zellen bei der Differenzierung. Das heißt, also.
Das muss schon einen Grund haben, wieso sie diese Partikel in sich behalten. Oder es ja, für genau. sich verwenden.
Sie migrieren ja auch schneller. Also das heißt, irgendwas verschafft den Zellen, diesen Tumorzellen dann einen Vorteil, weil sie sich dann auch schneller bewegen können. Ja, und deswegen glaube ich, dass diese Plastikpartikel dann für die Tumorzellen einen Vorteil haben. Hm.
Ja. Sie haben den Darm vorher schon angesprochen und auch zum Beispiel, wenn man eine Darminfektion hat oder Entzündung eben hat. Jetzt hören wir auch in den letzten Monaten und lesen, und das ist auch belegt durch Zahlen, dass vor allem bei jüngeren Menschen Darmkrebserkrankungen stetig zunehmen. Würden Sie sagen, das hängt vielleicht auch mit der Aufnahme von Mikroplastik zusammen, oder ist es einfach noch zu früh, um da diese Schlussfolgerung zu ziehen?
So eine, dass man Mikroplastik in den Tumoren findet, oder?
Nein, dass Mikroplastik Darmkrebs fördert, weil es ja auch dort dann auch aufgenommen wird.
Naja, bei Menschen haben wir das ja noch nicht nachweisen können oder noch nicht nachgewiesen, weil wir einfach uns sozusagen erst, also als Forscher machen wir jetzt erst immer die Experimente, um also dann ethisch sozusagen an Humanmaterial, also tatsächlich jetzt von Patienten arbeiten zu können, machen wir zuerst Versuche in der Zellkultur, das heißt in der Kulturschale, beziehungsweise als nächste Stufe wären dann Experimente mit Tierversuchen und dann würde man sozusagen Humanmaterial verwenden, wobei wir da schon ethische Anträge geschrieben haben, beziehungsweise schreiben, um diese Studien machen zu können.
Wenn wir jetzt abseits von Tumorerkrankungen, wo Sie jetzt zuletzt oder auch weiterhin forschen werden, sprechen, welche anderen gesundheitlichen Folgen kann denn Mikroplastik für uns haben?
Naja, also wir haben nachgewiesen, dass Plastik sozusagen, das haben wir auch noch nicht publiziert, aber dass, wenn wir Plastik aufnehmen, dass Entzündungen gefördert werden, im Darm zum Beispiel. Und nachdem wir jetzt sehen, dass die Partikel überall hingehen, können wir davon sozusagen, oder gehen wir jetzt einfach als Hypothese davon aus, dass auch andere Entzündungen in anderen Organen sozusagen befördert werden können oder halt stattfinden können. Und natürlich besorgt uns das, weil ja chronische Entzündungen nicht gut sind für den Körper und zu allen möglichen Schäden führen können auf Dauer. Ja. Und vor allem, wenn diese Plastikpartikel nicht ausgeschieden werden. Deswegen ist ganz wichtig, dass wir jetzt mal schauen, wie schnell können die Plastikpartikel ausgeschieden werden, was können wir tun, um diese Ausscheidung sozusagen zu befördern. Man schaut, dass eben man sich wieder reinigt von dem Plastik. Ja. Aber das ist alles anders einfach, weil diese Partikel ja sehr ähnlich sind. Das sind ja organische Materialien, kommen ja von fossilen Organismen, also von Dinosauriern oder Pflanzen, die jetzt vor Millionen Jahren gestorben sind. Und die haben die gleichen chemischen Eigenschaften wie unsere Zellbestandteile, also unsere Eiweißmoleküle, unsere Erbsubstanz. Die haben die gleichen Kohlenstoffe, die gleichen Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, Phosphor, das sind lauter Bestandteile, die auch sozusagen im Erdöl drinnen sind, im Erdgas drinnen sind und dann, die dann auch bei der Polymerentstehung von Plastik als Bestandteile da sind. Deswegen ist es auch, finde ich, naheliegend, dass diese Polymere dann auch interagieren können, eventuell mit zum Beispiel Zellwandbestandteilen von Zellen oder ähnlichem. Also das heißt, das wurde ja auch schon berechnet, da gibt es auch schon Arbeiten, die das zeigen, dass eben diese Polymere interagieren können, also diese Plastikpolymere mit Eiweißmolekülen und so weiter. Also das sind jetzt Dinge, die einem schon dann sozusagen zu denken geben. Und deswegen sind wir da auch sehr vorsichtig jetzt, ja, irgendwelche, weil wir diese Bedenken haben, irgendwelche Spekulationen. Ja, gerade heutzutage ist es ja besonders, besonders vorsichtig sein, weil jeder dann gleich glaubt, das ist eine Verschwörung. Ja. Und wir wollen einfach wirklich nur das sozusagen besprechen oder halt das, was wir wirklich messen können und nachweisen können. Ja.
Das heißt, aufgrund des, ich nenne es jetzt mal natürlichen Ursprungs von fossilen Ausgangsstoffen, tut sich unser Körper schwer, das auch als externen Faktor zu bewerten und deswegen nimmt das leichter auf? Verstehe ich das richtig?
Ja, also erstens das und zweitens sehen wir, dass die Plastikpartikel können sich umgeben, ja, also mit organischem Material anderen Ursprungs, also das sind auch Eiweißmoleküle, zum Beispiel jetzt aus dem Serum, wenn also das Plastik jetzt ins Blut gelangt oder im Stuhl ist, dann können sich Moleküle, wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel Plastik sich Cholesterinmolekülen umgibt, um sehr schnell in die Blut-Hirn-Schranke zu gelangen. Ja. Und das sind Dinge, die man jetzt vorher nicht berechnen kann. Wir arbeiten ja mit nativen Plastikmolekülen, die haben jetzt keine anderen Bestandteile, wie zum Beispiel Weichmacher, das sind wirklich ganz reine Plastikmoleküle, die sind kugelrund, ganz glatte Oberfläche, die würde man eigentlich als Pathologe jetzt nicht wirklich bedenklich halten. Ja, deswegen haben wir die auch gewählt, um einmal diese Experimente zu machen, weil sie jetzt von der ganzen Form her am unbedenklichsten erschienen sind. Ja. Und trotzdem können diese Partikel dann sehr schnell in den Körper gelangen, was schon irgendwie uns sehr erstaunt hat, ja, und auch sehr bedenklich gemacht, also sehr, sehr nachdenklich gemacht habe, sagen wir mal so.
Wenn wir jetzt weiterreden über eben diese Arbeit, wo sie eben kleinste Partikel quasi durch die Blut-Hirn-Schranke von Mäusen, glaube ich, waren es, flutschen haben sehen, wie sehr kann man das umlegen auf den menschlichen Körper? Geht das bei uns ähnlich schnell? Ist dieser Schluss zulässig?
Naja, wir verwenden ja dieses Modellsystem, diese Organismen, Maus, eben weil sie sehr ähnlich sind dem Menschen und weil sie als Säugetiere auch genetisch sehr hohe Übereinstimmung haben mit dem Menschen. Und daher sind sie auch Standard Tiermodellsysteme weltweit, ja, die deswegen ausgewählt werden, weil dort zum Beispiel Tumoren entstehen, wie bei Menschen, nur viel, viel schneller, weil die Maus eben nur maximal zwei Jahre alt wird oder um die 2 Jahre alt wird. Und deswegen kann man die Tumorentstehung da sozusagen im Zeitraffer fast forward anschauen. Bei Menschen dauert es ja viele, viele Jahre länger. Also bei Menschen dauert das 30 Jahre oder länger, bis ein Tumor entsteht von der ersten Mutation. Und bei der Maus dauert es dann vielleicht ein paar Monate. Ja. Und da kann man das dann eben anschauen, wie diese ganzen Krankheitsentstehungen funktionieren.
War die Geschwindigkeit das für Sie die größte Überraschung bei dieser Studie oder gab es da noch andere Punkte, wo Sie sagen, ja, das hätte ich mir vielleicht nicht erwartet im Zusammenhang mit Mikroplastik?
Naja, es war schon eine Geschwindigkeit, weil wir eigentlich, das waren so für uns so Vorversuche, wo wir einfach schauen wollten, also diese Moleküle sind ja fluoreszierend, das heißt, man kann sie sehr schnell auffinden und wir wollten einfach nur wissen, wie die Kinetik ist, also wie die, ja, eben die Geschwindigkeit ist. Und ob überhaupt diese Partikel in irgendeiner Weise aufgenommen werden nach einem gewissen Zeitpunkt. Und da waren wir schon sehr überrascht. Ja. Also das habe ich schon gedacht, das gibt es eigentlich nicht. Ja. Und wir haben es dann gezeigt und wir konnten das auch dann modellieren, wie das funktioniert. Also das sind auch, ja, muss man einfach dann auch quasi als Tatsache akzeptieren. Ja.
Ist der Schluss zulässig, dass wenn diese Partikel sich auch ins Gehirn vorarbeiten können, zum Beispiel sie Alzheimer-Demenzerkrankungen begünstigen können oder ist das auch noch zu früh zu sagen?
Naja, es gibt ja Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen und sozusagen die auch schon zumindest molekulare Mechanismen vorgeschlagen haben, wie das funktioniert. Aber natürlich ist das ein Prozess an Experimenten, der auch relativ lang dauert, bis man wirklich sagen kann, das Mikroplastik löst jetzt Alzheimer aus oder begünstigt es ja. Also da, dass man wirklich diesen harten Beweis hat, das wird, also habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber es wird ja Gott sei Dank jetzt doch einiges publiziert und man muss dann immer jeden Tag schauen, ob schon was herausgekommen ist. Es ist diese eine Arbeit, die vor fast 2 Monaten jetzt auch herausgekommen ist, die gezeigt hat, dass beim Menschen Mikroplastik in den Gefäßen vom Herz oder Hirn, dass die sozusagen mit einer schlechten Prognose korreliert von Herzinfarktpatienten oder Hirninfarktpatienten, die ist schon sehr beeindruckend, weil sie zeigt einfach, dass es hier schon Korrelationen gibt mit schlechter Prognose bei sehr häufigen Erkrankungen. Das ist jetzt nicht unmittelbar im Gehirn, aber in Gefäßen, die im Gehirn oder das ins Gehirn führen, ja. Und das ist schon, ja, doch, hat mich schon sehr, ja, aufgewühlt, ja, weil ja, das sind ja auch sehr prominent publiziert im New England Journal.
Das heißt, man könnte fast sagen, oder ich als Laie, ich werfe das jetzt mal in Ihre Richtung, könnte man sagen, Mikroplastik ist ein bisschen ein Risikofaktor, zum Beispiel wie Rauchen, der jetzt nicht immer die eine Ursache ist für eine Erkrankung, aber die grundsätzlich in einer Krankheitsgeschichte oder Entstehung einer Erkrankung ein zusätzlicher Faktor ist, eine zusätzliche Rolle spielen kann.
Also was jetzt diese Studie, diese italienische Arbeitsgruppe publiziert hat, denke ich schon, dass man das sagen kann, weil das ja wirklich harte Daten von Menschen, also von doch einer erkecklichen Anzahl von Patienten sind. Ich glaube, das waren hunderte Patienten jeweils, die da angeschaut wurden. Das ist schon natürlich etwas, wo man sagt, ja, also das sieht so aus. Ja. Mhm. Und beim Rauchen ist das ja sehr lange schon gezeigt worden. Und das hat ja ewig lang gedauert, bis dann wirklich Regulationen, dass man zum Beispiel jetzt nicht in den öffentlichen Bereich rauchen darf und so weiter. Mhm. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, da sehe ich jetzt einen sehr weiten Weg zu gehen, bis man wirklich dann auch Regulationen einführt. Ich habe das gesehen, auch jetzt wie in der UNO-Konferenz, also wie da verhandelt wird, ist ja sehr zäh, muss ich sagen. Ja, also da gibt es ja Länder, die jetzt nicht unbedingt wollen, dass hier Beschränkungen kommen. Das sind vor allem Länder wie Russland oder Iran.
Erdöl exportierende Länder, ne?
Also ja, die einen guten Teil ihres Einkommens damit bestreiten, dass sie eben Erdöl verkaufen. Und das Erdöl ist ja, oder Erdgas ist halt jetzt die Basis für Plastikproduktion. Und die hoffen halt, dass wenn jetzt das, was sagen sie auch, wenn jetzt das nicht mehr so gut verkauft wird, weil halt die ganzen normalen Verbrennungsmotoren und so weiter, die halt sozusagen jetzt dann wegen der Klimadiskussion dann halt nicht mehr mit Erdöl, sondern mit Strom betrieben werden, ja, dann hoffen sie, dass sie das Erdöl halt in Plastik umwandeln oder halt eine
die Plastikproduktion erhöht wird, ne?
Genau, dass sie die Geschäftsidee sozusagen dann in die Plastikproduktion halt mündet, ja, und halt von der Verbrennung weg halt zur Plastikproduktion. Und das ist halt das große Thema jetzt. Ja.
Wenn ich jetzt nochmal auf das Beispiel mit dem Rauchen zurückgehe, da kann ich ja zumindest bis zu einem gewissen Grad beeinflussen, ob ich rauche oder nicht.
Ja.
Kann ich Mikroplastik in irgendeiner Art und Weise vermeiden noch? Weil wenn ich jetzt dran denke, wenn ich in den Supermarkt gehe und Obst oder Gemüse einkaufe, tue ich mir schon recht schwer, komplett ohne Plastik auszukommen.
Ja, also das ist richtig. Also meine Freundin und ich, wir gehen ja immer am Markt sozusagen gerade einkaufen und dann nehmen wir uns schon unsere Stoffsäcke mit, dass wir die Verpackung vermeiden. Also es geht schon, ja. Und es gibt ja auch in Graz bei Sibimed in unserem Projekt MicroWarn, die Professor Stadelbauer, die hat auch eine Mikroplastikambulanz, wo sie Leute anleitet, ja, mit ihrem Team, wie man Mikroplastik vermeidet, ja. Und wie man, und da wird auch am Anfang und am Ende dieser 8 Tage, wo man angehalten ist, unter Anleitung, wie man das Plastik vermeidet. Also jetzt Einwegmaterialien, Verpackungsmaterialien, Küchengeschirr, solche Dinge. Und dann wird vor und nachher halt kontrolliert, wie sich der Plastikeintrag zum Beispiel im Stuhl verändert, Mikroplastikkontamination verändert. Und dann können wir schon konkreter sagen, was es bringt, wenn man gewisse Verhaltensweisen ändert. Zum Beispiel jetzt auch keine Plastikzahnbürste mehr verwendet oder solche Dinge. Also das wird sehr spannend werden, wenn wir die Daten dann auswerten. Also das ist noch im Laufen, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, um einfach zu zeigen, was es bringt, wenn man diese Einwegmaterialien, also hauptsächlich Einwegmaterialien vermeidet. Ja. Und das ist ja gerade in der Medizin besonders viel. Wir sind ja hier von Plastik, da hier am AKH in Wien, sind wir da von Plastik umgeben. Ja. Also wir verwenden ja unglaubliche Mengen von Einwegmaterialien jeden Tag. Ja.
Wenn wir zum Ende kommen und quasi, Sie haben es eh schon ein bisschen angedeutet, wenn Sie einkaufen gehen, zum Beispiel am Markt mit Stoffsackerl, gibt es noch ein, zwei andere Tipps, wo Sie sagen, das ist aus Ihrer Sicht sinnvoll und relativ einfach umzusetzen, um Plastik oder Einwegplastik zu vermeiden?
Ja, sicher. Also es gibt ein Ding, was gar ganz wichtig ist, und die Universität in Zürich hat ja, das ist jetzt schon über ein Jahr her, publiziert das erste Gesamtstudie in einem Staat, was jetzt der meiste Eintrag ist, jetzt Outdoors, also außerhalb der Wohnungen. Das ist der Autoreifenabrieb. Natürlich, wenn man jetzt die Geschwindigkeit reduziert und das Gewicht des Autos beziehungsweise reduziert, dann kann man massiv Plastik einsparen. Sie müssen vorstellen, wenn Sie einen Reifen komplett abfahren, ist das 1,5 Kilogramm Mikroplastik, Nanoplastik. Ja. Also pro Auto 6 Kilo. Ja. Und wenn Sie jetzt denken, was nicht in Wien, wie viel PKW haben wir, sagen wir jetzt Schätzung 2 Millionen, ja. Da können Sie rechnen, mal 6, das sind also 12 Millionen Tonnen. Ja. Also, und das kann man reduzieren, indem man weniger, also langsamer fährt, also sagen wir 30, 80, 100, wenn man das einführen würde, da würde man sehr viel Mikroplastik schon sparen und es wäre nicht kein großer Einschnitt, würde noch CO2 einsparen dabei und wahrscheinlich auch sehr viele Verkehrsunfälle vermeiden, wenn man das machen würde. Ja, das wäre so ein Vorschlag von mir, der einfach umzusetzen wäre und sehr viel Benefit hätte für alle Beteiligten. Yeah. Und natürlich, das wäre zum Beispiel das eine. Das andere, jetzt müssen wir überlegen, also natürlich, wenn man jetzt auf die Produkte schaut, ja, was sie für Mikroplastik jetzt haben, jetzt zum Beispiel bei Zahnpasta oder generell beim Einkauf. Ich habe jetzt festgestellt, es gibt schon viele Produkte, die haben einfach kein Mikroplastik mehr, ja. Weil es Firmen gibt, die das nicht herstellen. Einfach auf den Beipacktext schauen und schauen oder heute halt auf die Verpackung schauen, wo sind da Mikroplastikpartikel drin, wo sind keine Mikroplastikpartikel drin. Einfach auch dann Verpackungsmaterial vermeiden, also in Läden gehen. Also wir gehen ja gerne auf den Markt, das Gemüse einkaufen, weil wir da die Verpackung vermeiden können. Ja. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Eintrag vom Plastik. Ja. Und man darf ja nicht vergessen, dass das Plastik schon mehr CO2 produziert durch Verbrennen als der gesamte Flugverkehr. Also 5% des gesamten CO2-Eintrags sind Plastikprodukte, die verbrannt werden. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Das heißt, man vermeidet damit auch CO2, wenn man Verpackungsmaterial vermeidet. Einfach weil das automatisch, wenn es in den Müll kommt, dann verbrannt wird. Ja. Oder halt zum Großteil. Und das sind Dinge, die man einfach auch wissen muss. Ja. Und noch dazu hat man, worüber wir nicht gesprochen haben, die ganzen Additive, Weichmacher, also diese Forever Chemicals, diese Ewigkeitschemikalien, die halt dann auch die Eigenschaften des Plastiks betreffen. Ja. Also die Biegsamkeit, also die Verformbarkeit, sind lauter Substanzen, die eventuell auch hormonell aktiv sind und gesundheitsschädlich, wo es schon bekannt ist. Ja. Also das kann man dann auch mit vermeiden. Also es hat viele Benefite, wenn man sich darüber Gedanken macht. Ja.
Wenn wir jetzt
Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Ja. Also ich kriege ja sehr viele Posts sozusagen und Anfragen. Mhm. Und das ist natürlich wichtig, dass man sich darüber unterhält, weil ich mache mir auch ständig Gedanken, wie kann man das noch eventuell verbessern und was kann man noch machen. Ja.
Dann werde ich Ihre E-Mail-Adresse bei uns in die Shownotes stellen. Wenn wir jetzt eine wirklich letzte Frage, wenn wir am Beginn über das Wasser im Glas gesprochen haben, ein Produkt, das ja viele von uns, einfach weil es manchmal gemütlich ist und praktisch ist, auf das zurückgreifen, ein Wasser in der Plastikflasche, die 0,5 Liter Flaschen oder was im Supermarkt, wie sehr würden Sie raten, das zu vermeiden?
Also ich sage ehrlich, ich kaufe es nicht mehr, ja, einfach weil ich diese Studie, die jetzt auch ganz kurz noch rausgekommen ist, von der Columbia University, die gezeigt hat, dass hunderttausende Partikel in einem Liter Mineralwasser sind. Ich weiß schon, das ist in Amerika, das kann man jetzt nicht eins zu eins umlegen. Aber trotzdem ist es für mich einfach so, ich weiß, dass in unserem Leitungswasser kaum Mikroplastik ist, deswegen verwende ich es. Und ich habe auch immer meine Alu- oder Stahlbehälter dabei, die ich auffülle mit Leitungswasser. Die nehme ich auch ins Flugzeug mit oder wo auch immer ich bin in Zug, weil ich einfach weiß, dass ich dann sozusagen auf der sicheren Seite bin. Und nachdem ich sehe, wie schnell solche Plastikpartikel auch in den Menschen reingehen, bin ich da sehr vorsichtig geworden. Ja.
Das ist durchaus verständlich.
Und es ist auch günstiger, nicht? Wenn man weiß, das Leitungswasser ist gut, das Leitungswasser ist gesund, dann würde ich doch vorschlagen, das ist doch eine einfache Möglichkeit, einmal hier Plastik zu sparen oder halt man kann ja auch in Österreich Wasser in Glasflaschen kaufen. Ja.
Genau.
Oder Fruchtsäfte oder was auch immer, oder Milch, aber wir kaufen auch Milch nur in der Glasflasche. Gibt ja Gott sei Dank. Ja.
Lieber Dr. Kenner, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Erklärungen. Wir sind am Ende angelangt. Danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein paar Sterne da und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund.